liebe Hörerinnen und Hörer des Freigeists. Das heutige Thema ist medizinische Ethik. Und das ist nicht so speziell, wie es zunächst vielleicht klingt, denn darunter fallen wichtige Fragen, die den Anfang und die das Ende des Lebens betreffen und mit denen jede und jeder von uns einmal zu tun haben könnte. Und außerdem sind diese Fragen von Embryonenforschung über Schwangerschaftsabbruch bis zur Sterbehilfe weltanschaulich umstritten und manchmal auch politisch umkämpft. Und die Perspektive eines säkularen Humanismus dazu ist grundlegend, stilbildend und richtungsweisend. Ich orientiere mich wieder einmal an einem Buch. Denn wichtige Gedanken werden nicht nur im Netz verbucht, sondern auch im Buch vernetzt. Kleiner Karlauer zu Beginn. Das Buch heißt, wie diese Folge des Freigeist, schlicht medizinische Ethik. Untertitel: Gesundheitsschutz, Selbstbestimmungsrechte, Rechtspolitik. Das ist im Verlag Kohlhammer 2024 in dritter Auflage erschienen. Der Autor ist Hartmut Kress. Dieses Buch ist bemerkenswert in mehrfacher Hinsicht. Es ist gut zu lesen, auch für Nichtfachleute. Es stellt immer wieder Bezüge zur aktuellen Rechtslage in Deutschland her und benennt deren Defizite, verrennt sich aber nirgends in juristische Spezialitäten und Spezialdiskussionen, was ja möglich wäre bei diesen Themen. Es erläutert kulturgeschichtliche Hintergründe, insbesondere die bei solchen Themen oft nachwirkende Prägung durch religiöse Vorstellungen, aber nicht um sie zu rechtfertigen, sondern eher im Gegenteil, um sich davon zu verabschieden. Das Buch diskutiert ethische Fragen auf rationaler und menschenrechtlicher Grundlage und es prangert immer wieder paternalistische Bevormundungen an. Es ist durchgängig in einem säkularen und liberalen Geist geschrieben. Der Autor, auch das ist bemerkenswert, ist gelernter Theologe. Hartmut Kress war von 1993 bis 2000 Professor für systematische Theologie mit Schwerpunkt Ethik an der Universität Kiel, dann ab dem Jahr 2000 Professor für Ethik in der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn und dort ist er nun seit Oktober 2019 emeritiert. Er ist nun unter anderem Lehrbeauftragter an der Juristischen Fakultät der Universität Düsseldorf. Hartmut Kress gehörte und gehört vielfältigen Gremien und Beiräten an, so etwa von 2002 bis 2023 der Zentralen Ethikkommission für Stammzellenforschung am Robert-Koch-Institut in Berlin oder mehrfach und wieder seit 2023 der Bioethikkommission des Landes Rheinland-Pfalz. In den letzten Jahren sind zunehmend dezidiert säkulare Beziehungen hinzugekommen. So gehört Kress seit 2020 der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, DGHS, an. Und er ist ebenfalls seit 2020 kooptiertes Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Säkulare Grüne von Bündnis 90 Die Grünen. Und er ist seit 2024 Beiratsmitglied des Instituts für Weltanschauungsrecht, IFW, das von der Giordano-Bruno-Stiftung für Humanismus und Aufklärung gegründet wurde. Die neueren Buchveröffentlichungen von Hartmut Kress drehen sich dann auch um Themen wie Patientenverfügungen, assistierter Suizid, die Ethik der Rechtsordnung und speziell das Verhältnis von Staat und Person, aber auch die Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht und die Frage Religionsunterricht oder Ethikunterricht. Und zu dieser Frage ist 2022 ein Buch von ihm erschienen in der Schriftenreihe des Instituts für Weltanschauungsrecht. Die medizinische Ethik nun, die stammt in der Erstauflage schon von 2003 und wurde zunächst 2009 vollständig überarbeitet. Das war dann die zweite Auflage. Es hatte dann den Untertitel Gesundheitsschutz, Selbstbestimmungsrechte, heutige Wertkonflikte. Und jetzt in der dritten Auflage ist die Rechtspolitik in den Untertitel aufgerückt. Die Inhalte des Buches haben sich erneut etwas verschoben und zu manchen älteren Debatten wird dann in der dritten Auflage einfach auf die zweite Auflage verwiesen. Das ist ganz geschickt, sonst würde das Buch ja immer dicker und irgendwann weiß man dann gar nicht mehr, was das eigentlich Wesentliche ist. Nun, ich will im Folgenden versuchen, einen Eindruck vom Inhalt des Buches zu geben, was natürlich nur ausschnittartig und zusammenfassend geschehen kann. Es hat immerhin 368 Seiten und gründlicherweise 734 Fußnoten. Und ich habe, das will ich auch erwähnen, in dem ganzen Buch nur drei Druckfehler entdeckt, von denen einer auch noch ein Wiederholungsfehler ist. Das ist eine verdammt gute Quote. Da wurde ordentlich gearbeitet, das muss man wirklich sagen. Das Buch hat zwei Hauptteile. A. Normative Leitideen der Medizinethik mit grundsätzlichen und übergreifenden Erwägungen. Und dann Teil B. Wertkonflikte im Umgang mit dem menschlichen Leben. Da werden dann, da erfolgt dann die Anwendung auf einzelne Themenfelder. Und diese Themenfelder sind erstens Reproduktionsmedizin, zweitens humane embryonale Stammzellforschung und Embryonenforschung, drittens Schwangerschaftsabbruch, viertens Transplantationsmedizin und schließlich fünftens Sterbehilfe. Im Hauptteil A werden zunächst konzeptionelle Grundlagen besprochen und dabei an die vier Prinzipien der Bioethik erinnert, die oft standardmäßig genannt werden, die von Bonchon und Childress stammen und die da lauten, zuerst erwähnt auf Seite 17, Achtung der Selbstbestimmung, Respect for Autonomy, dann Schadensvermeidung, Non-Maleficence, Fürsorge, Beneficence und Gerechtigkeit, Justice. Nun, das ist, wenn man das nur so aufsagt, natürlich recht abstrakt. Das ist erläuterungs- und ergänzungsbedürftig. Das geschieht im Buch auch. Es sind auch Kollisionen denkbar zwischen diesen vier Zielen, also beispielsweise die Weitergabe von Gesundheitsdaten. Inwiefern soll das legitim sein? Das mag ja der Fürsorge dienen. Es kann aber natürlich die Selbstbestimmung einschränken, nämlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Kress legt Wert auf ein rationales Handlungsfolgenkalkül. Und er beruft sich dabei auf das Konzept der Verantwortungsethik, das ja vom Soziologen Max Weber ausgearbeitet wurde als Kontrast zur Gesinnungsethik. Kress schlägt 7 Schritte methodischer, ethischer Urteilsfindung vor, also fast wie eine Art Prüfalgorithmus, wenn man zu einem Urteil gelangen will, was soll man dann bedenken? 7 Schritte, Seite 23. Erstens, Definition, welches Handlungsziel präzis angestrebt wird. Zweitens, Reflexion, ob die intendierten Handlungsfolgen erreichbar sind. Drittens, Prüfung, ob das angestrebte Handlungsziel ethisch vertretbar ist. Viertens, prognostische Abschätzung, ob unintendierte Neben- und Negativfolgen auftreten und welche dies voraussichtlich sein werden. Fünftens, Abwägung, wie sich die intendierten Handlungsfolgen und nicht intendierte Negativfolgen zueinander verhalten, also ein Nutzen-Schaden-Kalkül. Sechstens, Abwägung der Mittel-Zweck-Relation. Es ist zu klären, ob die Mittel, die zur Erreichung des Handlungsziels verwendet werden sollen, hierzu geeignet und ob sie ethisch vertretbar sind und ob sie das angestrebte Handlungsziel delegitimieren, weil, knapp gesagt, der Zweck die Mittel nicht heiligt. Das muss man ja auch bedenken. Dann siebtens, Reflexion, welche Handlungsalternativen zur Verfügung stehen oder theoretisch vorstellbar sind. Also das sind die 7 Schritte, die man da durchdenken soll. Das läuft natürlich auf eine folgenorientierte ethische Abwägung hinaus. Es kommt also nicht nur auf die gute Absicht an, sondern es kommt halt darauf an, was am Ende rauskommt. Beim Begriff der Verantwortung wird an Albert Schweitzer erinnert, an sein Ideal der Ehrfurcht vor dem Leben. Das ist im Zusammenhang mit Medizinethik natürlich relevant. Und es wird auch an Martin Buber erinnert, an den jüdischen Gelehrten, von dem die Dialogphilosophie stammt. Eine Philosophie des Ich und Du, die herausarbeitet, dass es nicht nur auf das Denken einzelner Personen, in dem Fall dann etwa auf Beschlüsse eines Arztes oder so ankommt, sondern auf ein Miteinander im Gespräch. Beim Thema Ich und Du könnte man sich aus säkularer Sicht wünschen, dass vielleicht auch an Ludwig Feuerbach erinnert wird. Der kommt jetzt in dem Buch nicht vor, aber bei Martin Buber ist das ja eben auch ausgearbeitet. Kress fordert auch eine Fernverantwortung ein. Damit ist gemeint, sowohl zeitlich als auch räumlich, damit ist gemeint, dass die nachfolgenden Generationen, also zeitlich, in ihren Interessen in den Blick genommen werden und dass auch ein globaler Blick räumlich veranschlagt wird. Das heißt, eine Mitverantwortung für die Gesundheitsbedingungen in entfernten Regionen auf der Welt. Das hat insofern eine Bewandtnis, als es verhindern soll, dass Unerwünschtes einfach ins Ausland verlagert wird, was in diesem Bereich teilweise von Deutschland aus geschieht. Beim Thema Stammzellen oder auch beim Thema Leihmutterschaft können wir darauf zurückkommen. Okay, jedenfalls folgenorientierte ethische Abwägungen. Er schildert dann Elemente der Kulturgeschichte, nämlich den langsamen Wandel von religiösen Vorstellungen hin zur säkularen Medizin. Religiöse Vorstellungen gab es ja auch in der Antike schon, der Asklepios-Kult etwa im Zusammenhang mit Gesundheitsthemen. Und dann natürlich im Laufe der Jahrhunderte einen Erkenntnisgewinn, einen naturwissenschaftlichen Fortschritt. Dabei wird allerdings auch zurückgeblickt auf alte christliche Vorstellungen, dass man nämlich Krankheit als Strafe Gottes für Schuld und Sühne verstanden hat oder als göttliche Prüfung. Also diese eher unangenehmen Erinnerungen werden nicht etwa ausgespart, sondern im Gegenteil geschildert, immer in kritischer Absicht. Nun gab es allerdings auch in der Antike schon säkulare Ansichten, etwa bei Hippokrates. Und da will ich eine kleine Textstelle vorlesen zum Thema Epilepsie, die zu Hippokrates Zeiten als heilige Krankheit betrachtet wurde. Und Hippokrates meint dazu, mit der sogenannten heiligen Krankheit verhält es sich folgendermaßen. Sie ist nach meiner Ansicht keineswegs göttlicher oder heiliger als die anderen, sondern wie die anderen Krankheiten, so hat auch sie eine natürliche Ursache, aus der sie entsteht. Ich meine nun, diejenigen, die zuerst die Krankheit für heilig erklärt haben, waren Menschen, wie sie auch jetzt noch als Zauberer, Entsühner, Bettelpriester und Schwindler herumlaufen und beanspruchen, äußerst gottesfürchtig zu sein und mehr als andere zu wissen. Diese Menschen nahmen die göttliche Macht als Deckmantel ihrer Ratlosigkeit, weil sie nicht wussten, wie sie den Kranken helfen sollten. Und damit ihre Unwissenheit nicht offenbar würde, brachten sie auf, dass diese Krankheit heilig sei. Zitat Ende. Ja, bei Hippokrates fällt einem natürlich noch der hippokratische Eid ein. Kress weist darauf hin, dass der inhaltlich weitgehend überholt ist, zur damaligen Zeit natürlich Fortschritte gebracht hat. Aber das, was heute relevant ist, ist das Genfer Gelöbnis. Das stammt von 1948 und wurde dann 2017 nochmal überarbeitet. Und das ist eben auch konsequent säkular und an der Sache orientiert formuliert. In der frühen Neuzeit fand eine Emanzipation der Medizin von der Religion statt. So schlug etwa Leibniz vor, dass der weltliche Staat das Gesundheitssystem organisieren soll. Also der Staat ist dann zuständig und war es dann auch bei der Seuchenbekämpfung und ist es ja bis heute. Und damit zeichnet sich ein Problem ab, auch schon seit dem 17. Jahrhundert, aber eben auch bis heute, nämlich wie verhält sich die öffentliche Gesundheitsorganisation in staatlicher Verantwortung zur persönlichen Freiheit? Die wird dann ja unter Umständen eingeschränkt. Ja, ein Thema bei Kress immer wieder und auch hier ist der kirchliche Einfluss. Der kirchliche Einfluss in biomedizinischen Fragen. Die Kirchen äußern sich da ja immer wieder. Und Kress verweist dann allerdings darauf, dass wir unterdessen in einer pluralistischen Gesellschaft leben, dass solche speziellen konfessionsgebundenen Vorstellungen also nur eingeschränkte Geltungskraft haben können und eben einen partikularen Status haben. Stattdessen setzt er, formuliert auf Seite 51 oben, auf medizinethische Argumentationen, die überpartikular konzipiert, rational nachvollziehbar, falsifizierbar und universalisierbar sind. Zitat Ende. Es gibt beim angeblich zu berücksichtigenden Einfluss kirchlicher Stellungnahmen und religiöser Interessen Aussagen des Philosophen Jürgen Habermas und Kress kommentiert die sehr schön, das will ich vorlesen, Seite 49. Irreführend ist der von dem Philosophen Jürgen Habermas stammende Vorschlag, religiöse, moralische Standpunkte könnten und müssten in allgemeine Sprache und Anschauungen übersetzt werden, um hierdurch ihre öffentliche Beachtung und Relevanz zu sichern. Habermas' Vorstoß ist kirchlich und theologisch breit aufgegriffen worden. Er verleitet dazu, dass die glaubensgebundene, dogmatische Herleitung kirchlicher moralischer Vorstellungen und ihr binnenreligiöser Autoritätsanspruch nach außen hin verschleiert werden. Zudem handelt es sich bei einer solchen Übersetzung um eine Einbahnstraße. Habermas überspielte, wie wichtig der Austausch von Argumenten und die Reziprozität für ethische Urteilsfindungen sind. indem er den Kirchen und Religionen nahelegte, sie sollten ihre Vorstellungen in die Gegenwartssprache übersetzen, entließ er sie aus der Pflicht, die Argumente anderer tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen, sie ernsthaft aufzuarbeiten und ihre eigenen Positionen aufgrund von Gegenargumenten zu korrigieren. Zitat Ende. Na, das hat mit theologischen Positionen ja nichts mehr zu tun. Ich würde sagen, es ist ein Stück weit antitheologisch. Essentiell, das wird im Buch auch klar, ist für Kress eine patientzentrierte Medizin. Der Patient soll im Mittelpunkt stehen, um den geht's ja schließlich. Nicht der Arzt, jedenfalls nicht der Arzt alleine. Es geht um informed consent, also Zustimmung dessen an dem, was gemacht wird, um dessen Körper es ja eigentlich geht, zur entsprechenden Maßnahme. Und wichtig ist dabei das Arzt-Patient-Gespräch. Kress nennt das in einer Überschrift sogar einen wünschenswerten Placebo-Effekt. Denn das hat natürlich psychisch und bis hin zu psychosomatisch Auswirkungen, ob man echtes Vertrauen haben kann. Und dafür ist ein Arzt-Patienten-Verhältnis selbstverständlich entscheidend. Es wird dann auch reflektiert, wie in solchen Gesprächen in Grenzsituationen Wahrheit und Hoffnung austariert werden müssen. Man denke etwa an unheilbare Krankheiten oder an Stadien am Ende des Lebens. Güter und Werte der Medizinethik werden besprochen, und zwar herausgehoben drei solche Güter und Werte, nämlich erstens Gesundheit, das ist klar, zweitens Freiheit und drittens Gerechtigkeit. Zur Gesundheit wird darauf hingewiesen, dass damit nicht nur objektive Beschreibungen, nicht nur sachliche Feststellungen gemeint sein können, sondern dass es auch subjektiv um das Gesundheitsempfinden, um das Wohlbefinden der betroffenen Personen geht. Beim Thema Gesundheit übt Kress politische Kritik. Er moniert etwa, dass Gesundheit und Gesundheitsschutz nicht explizit im Grundrechtsteil des Grundgesetzes aufgeführt sind, nicht explizit als Staatsziel genannt sind. Er kritisiert die Ökonomisierung des Gesundheitswesens, wie sie etwa in den Fallpauschalen, die ja jetzt abgeschafft werden sollen, aber wie es darin zum Ausdruck kommt. Er kritisiert auch, dass staatliche Eingriffe oft inkonsistent vorgenommen werden. Ja, etwa im Rahmen der Pandemiebekämpfung, Stichwort Corona, wo der Staat den Infektionsschutz verabsolutiert hat, wie Kress schreibt, und also sehr weitgehende Maßnahmen ergriffen hat. Andererseits in anderen Feldern allerdings weniger stark eingreift, und hier kommt wieder mal die Religion ins Spiel, anhand von zwei Beispielen, wo man ja auch Argumente des Gesundheitsschutzes anbringen könnte. Nämlich zum einen bei der Bluttransfusion bei Zeugen Jehovas, die das ja aus religiösen Gründen verweigern. Da sagt er, ja, wenn das jemand für sich verweigert, dann muss man das respektieren. Also die Autonomie des Patienten schließt auch Entscheidungen ein, die von anderen für unvernünftig oder für schlecht begründet gehalten werden. Allerdings, es verhält sich anders, wenn Dritte betroffen sind, insbesondere wenn es um Kinder geht. Dann muss der Staat Kinder durchaus vor solchen gesundheitsgefährlichen Entscheidungen von Eltern schützen. Und das zweite Beispiel, das haut genau in dieselbe Kerbe, nochmal verstärkt. Da geht es um die Beschneidung des männlichen Kindes aus religiösen Gründen. Das wird ausführlich besprochen auf Seiten 98 bis 102. Und dafür gab es ja relativ schnell verabschiedet vom Deutschen Bundestag nach einem Urteil des Kölner Amtsgerichts im Jahr 2012, gab es ja einen Gesetzesparagraphen im bürgerlichen Gesetzbuch, der das ausdrücklich für zulässig erklärt. Dazu schreibt Kress: Weil sich das Gesetz als missglückt erwiesen hat, wird es zwecks Nachbesserung und Korrektur wieder auf die Tagesordnung der Rechtspolitik gesetzt werden müssen. Also er hält dieses Thema nicht für endgültig erledigt und schreibt auf Seite 102: Letztlich führt aber kein Weg an der Einsicht vorbei, dass eine rituelle Beschneidung von Säuglingen im Licht ihrer individuellen Grundrechte und ihres Gesundheitsschutzes nicht haltbar ist. Insgesamt repräsentiert das Thema der rituellen Beschneidung nur einen Ausschnitt aus der Schwierigkeit, dass religiöse Ideen einerseits, Menschen bzw. Grundrechte andererseits heutzutage in Konflikt geraten können. Im menschenrechtsgebundenen säkularen Rechtsstaat kann es nicht überzeugen, religiöse Vorstellungen als vorrangig anzuerkennen, nur weil sie alt überliefert seien oder weil sie sich auf religiöse Autoritätsansprüche stützen oder ähnliches. Der Sache nach bedürfen religiöse Anschauungen der historisch-kritischen Analyse, gegen die sie im demokratisch-rechtsstaatlichen Diskurs nicht abgeschottet werden dürfen. Da die staatliche Rechtspolitik auf die Wahrung der Menschenrechte verpflichtet ist und sie hierbei nicht mit zweierlei Maß messen darf, wird sie sich der Problematik Religion versus Gesundheitsschutz stellen müssen, die im zurückliegenden Jahrzehnt am Beschneidungsthema exemplarisch sichtbar geworden ist. Gesetzgeberisch darf nicht auf dilatorische Kompromisse ausgewichen werden. Zitat Ende. Also es darf nicht ewig vertagt werden, mit anderen Worten. Es soll wieder aufgegriffen werden. Ja, der zweite Grundwert ist die Freiheit. Das ist natürlich unmittelbar verständlich, kann allerdings auch zu Problemsituationen führen, etwa im Bereich der genetischen Diagnostik. Inwieweit fühlen sich Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt, wenn sie sozusagen zu viel wissen oder zu viel erfahren über Risiken, die genetisch bedingt sind, die aber noch nicht zum Ausbruch einer Krankheit geführt haben? Da könnte die Lösung drin liegen, ja, dass die Menschen aufgeklärt jeweils vorher entscheiden, wie viel sie wissen wollen, um dann entsprechend damit umgehen zu können. Nicht nur der Umgang mit Wissen, auch der Umgang mit Nichtwissen erfordert ja eine Reflexion. Und dann der dritte Grundwert, Gerechtigkeit. Der umfasst bei Kress ausdrücklich nicht nur Verteilungsgerechtigkeit, sondern auch etwas, was er Gesetzesgerechtigkeit nennt. Nämlich der Gesetzgeber muss darauf achten, dass er angemessene Regelungen erlässt und dass nicht nomogene Schädigungen auftreten. Nomogen heißt durch Gesetze verursacht. Und das sieht er insbesondere bei zu restriktiven Regelungen, etwa dass bei In-vitro-Fertilisation nicht ausgewählte Einzelembryonen eingesetzt werden dürfen, sondern in Deutschland immer nur mehrere, was dann Folgelasten für die Patienten mit sich bringt. Oder auch überhöhte Beratungspflichthürden, eingesetzte Kommissionen, die Vorgänge verzögern und solche Dinge, nomogene Schädigungen. Die prangert er an. Er erwähnt auch das kirchliche Arbeitsrecht, das natürlich gerade im Gesundheitsbereich, wenn man an den Chefarztfall etwa denkt, problematisch ist, nämlich dass konfessionelle Zwangsvorgaben, die mit der konkreten Berufsausübung gar nichts zu tun haben, von kirchlichen Arbeitgebern erlassen werden dürfen in Deutschland nach wie vor. Er beklagt, was den Gesetzgeber angeht, je nach Thema ein Untermaß oder ein Übermaß. Und das Übermaß ist eben oft paternalistisch motiviert, weil der Gesetzgeber wohl meint, aus irgendwelchen moralischen Gründen die Leute gleichsam erziehen zu müssen oder dafür sorgen zu müssen, dass althergebrachte Maßstäbe sich nicht verändern, nicht aufgeweicht werden. Er schreibt dazu, Seite 133, es kann und darf nicht die Aufgabe des Staates sein, zu verhindern, dass sich die persönlichen Überzeugungen und Verhaltensweisen von Menschen verschieben. Ja, soweit der Grundlagenteil. Ich komme zum Teil B, Wertkonflikte im Umgang mit dem menschlichen Leben und dabei zunächst zur Reproduktionsmedizin. Das sind ja neuere Techniken entwickelt worden in den letzten Jahrzehnten, insbesondere IVF, die In-vitro-Fertilisation, also die Befruchtung im Reagenzglas und anschließende Einsetzung des Embryos in die Gebärmutter. Dann ICSI, ICSI, das steht für intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Also wenn die Spermien da sozusagen nicht von selber funktionieren, dann wird eben nachgeholfen. Und dann auch PID, die Präimplantationsdiagnostik. Bei all diesen Themen betont Kress das Kindeswohl. Also das Kind gibt es noch gar nicht, aber im Sinne von einem vorwirkenden Gesundheitsschutz. Also sich vorher schon Gedanken machen, was für ein solches Kind eben gut sein kann und was nicht. Und er betont sehr vernünftig die abgestufte Schutzwürdigkeit von Embryonen. Embryonen sind eben nicht sozusagen ab der ersten Zelle und dann gleichbleibend auf hohem Niveau gleichermaßen schützenswert, sondern Da ist ein Prozess im Gang, ein Entwicklungsprozess. Und es ist natürlich angemessen, dass die Schutzhöhe auch sozusagen dem Fortschreiten dieses Prozesses entspricht. Kress weist darauf hin, dass in frühen Zellstadien es zwar Human Life ist, aber noch nicht Human Being. Human Life insofern, als die Spezieszugehörigkeit klar ist. Es sind eben menschliche Zellen. Aber ein Human Being, naja, das wäre eben sozusagen ein eigenes Lebewesen. Die Individualität und Identität ist nicht von Anfang an gegeben. Ganz am Anfang können ja zum Beispiel auch noch Zwillinge draus werden. Und das ist auch eine Frage, wie stark schon die Abgrenzung von der Umgebung ausgeprägt ist. Natürlich sind wichtige Wegmarken die Entwicklung des Schmerzempfindens. Und ein wichtiges Kriterium ist dann auch die prinzipielle extrauterine Überlebensfähigkeit. Also wäre es denn als Frühgeburt sozusagen, wäre es außerhalb des Uterus schon überlebensfähig oder nicht? Das sind alles Einschnitte innerhalb dieses kontinuierlichen Prozesses, die dann jeweils ein höheres Schutzniveau rechtfertigen können. Darauf weist er immer wieder hin und kritisiert damit natürlich Auffassungen, die einfach den Embryo von Anfang an wie einen geborenen Menschen bezeichnen und schützen wollen. Ja, bei der In-vitro-Fertilisation ist in Deutschland ein Problem dadurch gegeben, dass kein Single Embryo Transfer erlaubt ist aufgrund des Embryonenschutzgesetzes. Das ist sicherlich eine unnötige Einschränkung. Dann bei ICSI sieht CRES kein grundsätzliches Problem, empfiehlt allerdings, dass es nur dann eingesetzt werden sollte, wenn die normale In-vitro-Fertilisation nicht ausreicht. Bei der Präimplantationsdiagnostik, da gibt es natürlich von jeher weltanschaulich bedingte und politisch bedingte Kritikmomente. Nämlich zum einen ist eingewendet worden, ja, der Embryonenschutz wird da völlig vernachlässigt. Es wird menschliches Leben selektiert. Das würde die Menschenwürde verletzen. Außerdem fallen überzählige Embryonen an, die dann absterben. Und dazu schreibt CRES Seite 155. Der Einwand besitzt indessen nur begrenzte Überzeugungskraft. Plausibel kann er allenfalls für diejenigen sein, die der Auffassung sind, frühe Embryonen seien bereits im Vollsinn Menschen. Insofern wird er zum Beispiel für Patientinnen eine Rolle spielen, die sich an die lehramtlichen Vorgaben der römisch-katholischen Kirche gebunden fühlen. Geht man von einer zunehmenden, nach und nach ansteigenden Schutzwürdigkeit des vorgeburtlichen Lebens aus, ist es ethisch vertretbar, Embryonen beiseite zu legen, wenn dies aus triftigem Grund geschieht. Bei der PID ist ein solcher Grund vorhanden, da beabsichtigt wird, einem erhofften Kind Leid zu ersparen und vorwirkend seine Gesundheit zu schützen. Zitat Ende. Er kommt dann noch darauf zu sprechen, zweiter traditioneller Einwand gegen PID, dass es eine Behinderung kranker und diskriminierter darstellen würde, die nämlich mit Krankheiten schon leben, die im Zweifel per Selektion bei einer PID dann ausgeschlossen werden sollen. Und er weist darauf hin, dass das ein nicht stichhaltiges Argument ist, denn die Schutzansprüche von Menschen mit Behinderung werden weder symbolisch noch faktisch geschmälert durch eine Entscheidung von Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen und die eben für diesen Einzelfall eine Entscheidung treffen. Also diesen Einwand hält er für ausgeräumt. Kritikwürdig erscheint ihm allerdings, dass die PID in Deutschland mit einer Antrags- und Genehmigungspflicht belegt ist. Es muss also vor einer Kommission beantragt werden. Es wird im Einzelfall geprüft. Das ist alles sehr aufwendig und man fragt sich, warum das eigentlich nötig ist. Welche schlimmen Befürchtungen hat man denn da? Das ist im Grunde ja doch ein Standardvorgang, den man so von zertifizierten Institutionen einfach ausführen lassen könnte nach Beratungsgesprächen. Und ein weiterer Kritikpunkt, jetzt eher vergangenheitsorientiert, ist, dass von Anfang an in Deutschland es nicht an totipotenten Zellen erlaubt war, also nicht an Zellen, aus denen noch alles werden kann, sondern nur an pluripotenten Zellen. Es ist insofern überholt, als es unterdessen, schreibt er, gleich gute Verfahren gibt, die die Information auch aus pluripotenten Zellen tatsächlich bringen. Aber das war eben nicht am Anfang so. Und das war auch ein Argument, das der Gesetzgeber aus sachfremden Gründen übernommen hat in die Gesetzgebung. Soweit diese Techniken. Dann werden besprochen Samenspenden. Die sind bei Einverständnis unproblematisch. Und es werden erwähnt Eizellspenden. Naja, das ist bei einer Rollensymmetrie der Geschlechter natürlich das genaue Gegenüber. Wenn Samenzellen gespendet werden können, wieso sollen Eizellen nicht gespendet werden? Das ist allerdings verboten in Deutschland. Und dazu schreibt CRES, Es ist überfällig, in der Bundesrepublik Deutschland Eizellspenden rechtlich zuzulassen und zu regeln. Er weist allerdings darauf hin, dass diese Spenden nicht anonym sein sollten, und zwar wegen des Rechts des Kindes, damit das Kind später etwas über seine genetische Herkunft erfahren kann. Es müssen eben die Rechte aller Beteiligten berücksichtigt werden. Ein weiteres Thema, das im Buch angesprochen wird, ist die Leihmutterschaft. Kress möchte sie lieber als Schwangerschaftsspende bezeichnen, das findet er treffender, und er hält sie für zulässig, wenn sie aus medizinischen oder biologischen Gründen geschieht. Medizinische Gründe könnten sein, dass eine Frau eben kein Kind bekommen kann, etwa nach einer Krebserkrankung, oder dass sie vielleicht sogar schon ohne Gebärmutter geboren wurde. So etwas gibt es. Und dann kann man ja fragen, wieso die Fortpflanzungsfreiheit der entsprechenden Person von vornherein negiert werden sollte. Biologische Gründe wären etwa Männer in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft, die ein Kind haben möchten. Die brauchen dann natürlich eine Frau, die das austrägt. Das ist in Deutschland nicht statthaft. Das sind inländisch unzulässig, die Leihmutterschaften. Aber Kress weist darauf hin, dass ungeachtet dessen deutschen Staatsangehörigen legal der Ausweg verbleibt, Leihmutterschaften im Ausland zu nutzen. Allerdings dürfen im Inland tätige Ärztinnen oder Ärzte sie hierbei nicht unterstützen. Darüber hinaus kann es für Bestelleltern juristisch unter Umständen schwierig werden, im Inland sofort den Elternstatus zu erhalten. Das muss dann eben beantragt werden. Ja, das ist insofern kein ganz leichtes Thema. Zu berücksichtigen sind die Rechte der Leihmutter auf jeden Fall, also durchaus Recht auch auf finanzielle Entschädigung, auf Aufwandsentschädigung. Das diskreditiert das nicht von vornherein. Auch das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft, natürlich das Kindeswohl. Und Kress empfiehlt Beratung bei diesem Thema. Er empfiehlt auch Begleitforschung, um über die Randbedingungen, über die Auswirkungen mehr zu erfahren. Und er empfiehlt bei solchen Themen öfters einen Vergleich mit dem Ausland, in diesem Fall Vergleich mit Großbritannien. Ein weiteres Thema ist die Keimbahntherapie. Schwieriges Thema, könnte bei manchen Krankheiten in Erwägung gezogen werden, ist allerdings nicht so ausgereift, dass es empfehlenswert ist. Kress wendet sein 7-stufiges Bewertungsschema an und dekliniert das durch und insbesondere im 4. Schritt prognostische Abschätzung, ob unintendierte Neben- und Negativfolgen auftreten und welche dies voraussichtlich sein werden, zieht er dann ein negatives Fazit. Denn er schreibt, nach derzeitigem Stand 2023 ist ganz ungewiss, ob ein künftiger Forschungsfortschritt Schäden, die im Gefolge von Keimbahninterventionen aufbrechen können, in hinreichendem Maß auszuschließen vermag. Das heißt, auf absehbare Zeit werden Keimbahninterventionen unter dem Vorzeichen des Non-Nocere, des Nichtschadensprinzips, nicht vertretbar sein. Dieser folgenethische Gesichtspunkt stellt ein wesentliches Argument gegen Keimbahntherapien dar, zumindest auf nähere und auf mittlere Sicht. Also das funktioniert einfach nicht gut genug, dass man es machen sollte. Und er zieht dann als Konsequenz, Seite 181, es kommt hinzu, dass an einem frühen Embryo, dessen Existenz auf einer Keimbahntherapie beruht, zur Kontrolle zusätzlich ohnehin eine PID durchgeführt werden soll. Angesichts dessen drängt sich die Alternative auf, von vornherein die PID als das Mittel der Wahl zu betrachten und auf die Keimbahntherapie zu verzichten. Also auch Kress kommt manchmal zu negativen Bewertungen. Es geht eben um eine rationale Abwägung. Ein weiteres Thema ist die Mitochondrien-Ersatztherapie. Auch sowas gibt es, wenn nämlich bei Frauen eine erbliche Schädigung der Mitochondrien vorliegt. Dann kann man den Kern der eigenen Eizelle in eine gespendete Eizellhülle einsetzen lassen. Und ja, auch darauf wendet Kress sein 7-stufiges Bewertungsschema an und kommt in diesem Fall zu einem positiven Fazit. Er schreibt, Seite 186, sehr wichtig ist, dass sich ein Mitochondrientransfer nicht durch Präimplantationsdiagnostik ersetzen lässt, so wie es bei den zuvor angesprochenen Keimbahntherapien der Fall ist. Daher ist das Fazit zu ziehen, sofern eine Frau aktiv vorsorgen möchte, einem genetisch eigenen Kind ihren mitochondrialen Defekt nicht weiterzugeben, ist der Mitochondrienaustausch auf der Basis einer Eizellspende, genauer einer Eizellhüllenspende, für sie alternativlos. Anders als bei Keimbahntherapien scheidet die PID als Alternative aus. Und er fährt dann als Konsequenz fort: In der Bundesrepublik Deutschland sollte das Verfahren zugelassen werden, weil zu ihm aus anderen Staaten valide Erfahrungen vorliegen. Okay, und dann gibt's noch einen Abschnitt zur Nutzung von Stammzellen für die Fortpflanzungsmedizin. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber man kann sich vorstellen, dass Gameten, also Eizellen oder Samenzellen, aus pluripotenten Stammzellen hergestellt werden könnten. Das nennt man dann in vitro Gametogenese. Also man würde Körperzellen entnehmen und die dann umprogrammieren. Und solche künstlichen Gameten, solche nachträglich hergestellten Gameten, die wären dann eine Alternative zu Samenspenden oder zu Eizellspenden. Das würde natürlich die gesellschaftlichen Gewohnheiten, wer wann wie Kinder bekommen kann, ein ganzes Stück weit dehnen und modifizieren. Aber Kress weist darauf hin, dass man sich im Prinzip an solche neuen Möglichkeiten auch kulturell anpassen kann. Es gibt also jetzt nicht ein Grundsatzargument, was das von vornherein unmöglich macht. Allerdings zum Abschluss dieses ganzen Kapitels stellt er schon die Frage, Seite 194, ob bestimmte Angebote der Fortpflanzungsmedizin tatsächlich einen authentischen menschlichen Bedarf abdecken oder ob sie künstlich Bedürfnisse wachrufen. Also diese Frage wird durchaus gestellt. Es geht eben um Abwägungen. Ja, im zweiten Kapitel dieses Teils B geht es um humane embryonale Stammzellforschung und Embryonenforschung. Und dabei geht es insbesondere um humane embryonale Stammzellen. Es ist im Inland verboten, aus überzähligen Embryonen solche humanen embryonalen Stammzellen abzuleiten. Das ist sowohl durch das Embryonenschutzgesetz von 1990 als auch durch das Stammzellgesetz von 2002 verboten. Und das hat zur sogenannten Stichtagsregelung geführt, die ja vor einigen Jahren politisch diskutiert wurde, die immer umstritten war. Da geht es darum, dass in Deutschland nur mit Stammzelllinien experimentiert werden darf, die vor einem Stichtag, 2007 war das, die vorher gewonnen wurden, weil man nicht wollte, dass von Deutschland aus eine Nachfrage ausgeht, dass also sozusagen mehr Embryonen irgendwie erzeugt werden für diesen Zweck. Und die Bewertung von Kress ist sehr eindeutig. Er schreibt, das Stammzellgesetz sollte aufgehoben werden. Und der Grund ist, als solche sind Stammzellen weder schutzwürdig noch schutzbedürftig. Und Frühembryonen stehen auch ihrerseits nicht unter dem Schutz des Grundgesetzes. Frühembryonen, wohlgemerkt. Ja, das ist die Bewertung. Es ist dazu noch zu sagen, dass zeitweise verbreitet wurde, man könne die Forschung daran ersetzen durch den Umgang mit HIPS-Zellen. HIPS steht für humane induzierte pluripotente Stammzellen, also nicht totipotente, sondern nur pluripotente. Und die sind in der Tat für die Forschung interessant, aber wesentlich ist gerade, deren Eigenschaften zu vergleichen mit den humanen embryonalen Stammzellen. Und dazu braucht man eben beide. Kress weist darauf hin, dass in Deutschland moralische Doppelstandards herrschen, denn solche Sachen werden dann eben aus dem Ausland bezogen. Und wenn man universell gültige moralische Maßstäbe hätte, dann könnte man ja nicht Dinge im Ausland gutheißen, die man im eigenen Land nicht haben will, sondern dann muss es eben generelle Regelungen geben. Außerdem gibt es in Deutschland ein Nutzungsverbot für die Ergebnisse dieser Forschung. Das ist auch problematisch. Und manche solche Forschungen könnten dem Tierschutz dienen, weil sie nämlich Tierexperimente überflüssig machen. Auch das ist nicht gut berücksichtigt worden vom Gesetzgeber. Einen speziellen Punkt merkt er noch an, nämlich die Zusammensetzung der Zentralen Ethikkommission für Stammzellforschung. Auch aus säkularer Sicht ein sehr berechtigter Punkt. Das sind 18 Kommissionsmitglieder. 4 von denen sind Theologen. Das ist als Quote von vornherein festgelegt. Und Kress schreibt, Seite 209, jedoch stellt die Zuordnung einer Person zur Theologie kein Merkmal dar, das fachlich für die Kommissionsmitgliedschaft qualifiziert. Die Bestimmung sollte gestrichen werden. Zitat Ende. Ich denke, dem kann man zustimmen. Das dritte Kapitel im Teil B ist dem Thema Schwangerschaftsabbruch gewidmet. Und da werden natürlich die historisch bekannten Tatbestände referiert, nämlich dass es früher auch kirchlicherseits die Spätbeseelungslehre gab, also nicht etwa ab der Befruchtung der Eizelle schon ein Schutzstatus postuliert wurde. Das war einfach viele Jahrhunderte lang ganz anders. Katholischerseits ist dann erst 1854 mit dem Mariendogma ein Wandel eingetreten, als nämlich der damalige Papst postuliert hat, dass Maria selbst unbefleckt empfangen wurde. Und das hat dann im weiteren Verlauf dazu geführt, dass Papst Pius IX. Im Jahr 1869 in der Bulle Apostolicae Sedis festgelegt hat, Gott habe ihr die Geistseele sofort bei ihrer Empfängnis eingestiftet. Soweit so hanebüchen. Das ist 1987 in der Instruktion Donum Vitae nochmal bestätigt worden. Es ist also katholische Lehre bis auf den heutigen Tag. Das ist die Simultanbeseelung. Naja, und staatlicherseits war es auch so, dass eine Verschärfung eingetreten ist, und zwar im preußischen Landrecht Ende des 18. Jahrhunderts und dann mit der Gründung des Deutschen Reiches eben reichsweit 1871. Da war Abtreibung dann strafbar, und zwar auch in den ersten 3 Monaten. Ja, und dann gab es mehrere Stationen der Gesetzgebung und Urteile des Bundesverfassungsgerichts, und seit 1995 haben wir ja nun die Beratungspflicht. Und die merkwürdige Situation, dass der Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig, aber unter bestimmten Umständen straffrei bleibt, Paragraphen 218 folgende. Das ist ein Thema, das momentan ja politisch gärt und das neu bewertet werden sollte. Kress weist darauf hin, Seite 236, dass sich das vorgeburtliche Leben nur mit der Schwangeren, aber nicht ohne sie oder gar gegen ihren Willen schützen lässt. Und er erinnert auch daran, dass im rechtsethischen und rechtswissenschaftlichen Schrifttum es durchgängig abgelehnt wird, das Strafrecht für Zwecke der Moral zu instrumentalisieren. Er schreibt Seite 238. Indem der Gesetzgeber Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt, hält er zugleich die moralischen und kirchlichen Verurteilungen wach, die jahrhundertelang zu Abtreibungen vorgetragen wurden. Hiermit verfängt er sich im Moralpaternalismus und marginalisiert das Selbstbestimmungsrecht, die Persönlichkeitsrechte, die Gewissensfreiheit und die reproduktive Autonomie der Frauen. Angesichts dessen ist eine substanzielle Reform erforderlich, die die Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen aus dem Strafrecht entfernt. Soweit diese klare Aussage, und er macht dann den Vorschlag, basierend auf der prozesshaft voranschreitenden Entwicklung von Embryonen, dass vielleicht so die Phase 20. bis 22. Woche einen entscheidenden Einschnitt bringen sollte und dass vom Willen der Frau getragene Abbrüche künftig vielleicht bis zur 22. oder zumindest bis zur 20. Woche zulässig werden könnten. Das ist sein Vorschlag. Ein spezieller Aspekt, den will ich auch noch erwähnen, eben auch unter säkularen Gesichtspunkten, ist der Hinweis darauf, dass es in kirchlich getragenen Kliniken ein Problem mit der Durchführung von Abtreibungen geben kann. Hat es ja schon gegeben, und das ist natürlich nicht hinnehmbar, dass Einrichtungen, die mit öffentlichen Geldern refinanziert werden, einfach diese Dienstleistung überhaupt nicht anbieten. Denn es gibt ja immer weniger solche Angebote, und es ist einfach Bestandteil einer erforderlichen medizinischen Versorgung, flächendeckend, dass auch dieses Angebot zugänglich bleiben muss. Ja, ich kürze ab, ich kann nicht alle Einzelaspekte besprechen. Kapitel 4 in Teil B ist der Transplantationsmedizin gewidmet, und dabei wird zunächst mal das Hirntodkriterium besprochen. Das wird durchaus kultursensibel besprochen, es hat immer wieder auch Einwände gegeben. Letztlich steht aber bei Kress folgendes Fazit, Seite 266. Mit dem Hirntod sind Geist, Bewusstsein und Empfindungen sowie die Schmerzwahrnehmung des Menschen erloschen. Der mentale Tod ist unwiderruflich eingetreten. Die Leistung des Gehirns, den menschlichen Leib, den Organismus zu einer Einheit zu integrieren, ist verloren gegangen. Organentnahme nach dem Hirntod verursachen weder Schmerzen noch Leiden, noch fügen sie Schaden zu. Aus dem Prinzip non nocere, keinen Schaden zufügen, an dem sich medizinisches Handeln zu bemessen hat, lassen sich gegen sie keine Einwände ableiten. Deswegen kann der Hirntod wohl begründet als Kriterium für die Explantierbarkeit von Organen gelten. Soweit diese Einordnung. Es wird dann, was ja ein politisch relevantes Thema ist, besprochen, ob eine Widerspruchslösung zur Entnahme von Organen denn sinnvoller ist als eine Zustimmungs- oder Entscheidungslösung. Die Widerspruchslösung hält Kress für zumutbar. Sie legt den Menschen natürlich auf, sich dann informieren zu müssen und eben Widerspruch einzulegen, wenn man es nicht möchte. Und er weist aber insbesondere darauf hin, dass die Qualität der Informationen, die die Bürger bekommen, dann etwas besser werden müsste und auch kritische Aspekte durchaus beinhalten soll, eben damit man sich eine Meinung bilden kann, weil man sich bei einer Widerspruchslösung einfach eine Meinung bilden muss. Ein weiterer Aspekt ist die Lebensspende von Organen. Die ist nach gültiger Rechtslage in Deutschland nur bei unmittelbar einander nahestehenden erlaubt. Die sogenannte nicht gerichtete Lebensspende, also an Menschen, die man nicht kennt, ist nicht erlaubt. Kress fragt, wieso eigentlich? Wäre es nicht nachvollziehbarer Bestandteil einer Ethik der Fernverantwortung, dass man auch so etwas zulässt? Naja, da bin ich nicht so ganz schlüssig. Weitere Aspekte in diesem Kapitel ist der Umgang von Eltern mit hirntoten Kindern, ein schwieriges Thema. Sind Uterustransplantationen, auch so etwas gibt es, wird selten gemacht. Und auch Xenotransplantationen, also aus dem Tierreich Organe zu übernehmen, das ist nur als Übergangslösung im Blick, kann ich alles nicht im Detail besprechen. Das fünfte Kapitel in diesem Teil B und damit auch das abschließende Kapitel ist der Sterbehilfe gewidmet. Da werden zunächst verschiedene Formen erläutert. Sterbehilfe ist eben nicht gleich Sterbehilfe. Je nachdem, wer die Tatherrschaft hat, wie weit der Eingriff geht, gibt es da wichtige begriffliche Unterscheidungen. Entscheidend ist natürlich das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen. Menschen gehören nicht jemand anderem und sie gehören auch nicht dem Staat. Und ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020 hat ja den erst 2015 eingeführten Paragraphen 217 Strafgesetzbuch, der die Suizidhilfe kriminalisiert hat, kassiert. Also der Paragraph musste dann zurückgezogen werden, der gilt jetzt nicht mehr. Und es gab dann ja noch Versuche im Deutschen Bundestag, Nachfolgeparagraphen zu etablieren, aber die haben keine Mehrheit gefunden. Und Kress schreibt, Seite 327, der Sache nach ist es freilich gar nicht erforderlich, zur Suizidhilfe neue Normen auf der Ebene des Strafrechts zu verabschieden. Zitat Ende. Damit befindet er sich in Übereinstimmung mit meines Wissens allen säkularen Organisationen. Und er hatte schon vorher darauf hingewiesen, Seite 318, dass das biologische Leben zwar ein fundamentales, aber nicht als ein höchstes oder als das höchste Gut zu erachten ist. Er weist darauf hin, dass die Freiheit dem Leben normativ übergeordnet sein kann. Ja, und dann auch in diesem Abschnitt wieder ein Hinweis auf das Sonderproblem kirchlich getragener Einrichtungen, die nämlich manchmal, insbesondere wenn sie katholisch sind, verhindern möchten, dass legale Suizidhilfe in ihren Einrichtungen in Anspruch genommen wird. Und das ist natürlich auch etwas nicht Unproblematisches. Ja, soweit die Betrachtungen zum Thema Sterbehilfe, die auch im Buch sehr differenziert sind, viel detaillierter, als ich das hier wiedergeben kann, die auch einen Rückblick auf die Debatte vor einigen Jahren zur Wirksamkeit von Patientenverfügungen noch enthalten, die natürlich ein ganz entscheidendes Thema ist. Wie überhaupt viele Themen in diesem Buch, ich denke, das ist klar geworden, in hinreichender Tiefe und in rationaler Konsequenz besprochen werden. Das einzige Negative, was mir aufgefallen ist in diesem Buch, das ist etwas Drucktechnisches, nämlich bei Genderformen, das Sternchen und Innen, das da öfters verwendet wird, diese zeitbedingte Mode der Sprachverhunzung, die niemandem hilft und die kein Problem löst. Ich hoffe auf eine vierte Auflage, aus der dann die Sternchen wieder verschwunden sind. Insgesamt jedenfalls ist das Buch sehr empfehlenswert. Es ist kenntniserweiternd und es bietet viele Anregungen zur eigenen Meinungsbildung. Was will man mehr? Na, man will vielleicht die Zeit haben, das Buch auch in Ruhe zu lesen. Und in diesem Sinne kann ich nur wünschen, eine schöne und ruhige Vorwintersonnenwendzeit. Danke für die Aufmerksamkeit.